Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Herzlich willkommen bei Fokus. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut. In Fokus beschäftigen wir uns heute hauptsächlich mit den Frauen, den Hormonen und der traditionellen chinesischen Medizin. In dieser Sendung hören Sie zwei engagierte Ärztinnen. Die Gynäkologin Karin Frischeis-Bischofberger aus Alberschwende behandelt ihre Patientinnen auch mit den Methoden der traditionellen chinesischen Medizin, beispielsweise mit Akupunktur.
Ja, die Akupunktur ist eigentlich ein Teilbereich von der traditionell chinesischen Medizin. Das ist ein östliches Heilsystem, das sie über viele Jahrhunderte bewährt hat. Die Akupunktur ist die Behandlung mit Nadeln. Die chinesische Medizin umfasst aber auch ein ganz wichtiges Kapitel, ist auch die Ernährung und dann auch natürlich auch die Bewegung und die Kräutertherapie. Und die Akupunktur ist eine Methode sozusagen, das Qi, die Energie im Menschen zu behandeln. In der östlichen Medizin wird nämlich der Mensch nicht ganz anders gesehen wie in der Schulmedizin. Er wird in drei Ebenen eingeteilt. Es gibt sozusagen die körperliche Ebene, es gibt so eine energetische Ebene und eine geistige Ebene. Und die körperliche Ebene ist quasi unser Körper. Man kann sich das so vorstellen wie ein Computer. Die Hardware ist unser Körper. Das Qi, die Energie, ist der Strom, der den Körper versorgt. Und der Shen, der Geist oder das Mentale, ist das Programm sozusagen, das dann sozusagen den Computer steuert und dirigiert. Und es müssen diese drei Ebenen gut miteinander funktionieren, weil mir nutzt es nichts, wenn ich einen guten Computer und eine gute Stromversorgung habe und dann ein Programm laufen hat, das trotzdem nichts bringt. Also das ist diese Harmonisierung dieser drei Ebenen, so ein geschlossenes System. Und die Akupunktur hat sozusagen die Fähigkeit, das Qi, die Energie im Körper zu bewegen. Die Kräutertherapie, die behandelt die körperliche Ebene und den Shen, den Geist, den kann man natürlich auch mental stärken. In der Frauenheilkunde kann man also die Akupunktur extrem gut einsetzen. Ich bin immer selber überrascht, wie toll die Akupunktur wirkt, weil man versucht nämlich durch die Akupunktur nicht das Symptom zu unterdrücken, sondern das Ziel ist einmal durch ein Gespräch herauszufinden, wo ist eigentlich die Wurzel des Problems.
Die Fussacher Allgemeinmedizinerin Heike Flatz hat sich auf das Wechselspiel der Hormone spezialisiert.
Hormone steuern im Körper viele Regulationsprozesse. Der weibliche Körper wird oft herangezogen, weil natürlich die Fortpflanzungshormone, unsere Geschlechtshormone, eine starke Rolle spielen. Bedeutet, dass Hormone viele chemische Reaktionen in Gang setzen. Also bei den Geschlechtshormonen macht das weibliche Geschlechtshormon, das Östradiol, einen Schleimhautaufbau in der Gebärmutter, das Gelbkörperhormon einen Schleimhautrückbau. Wo wir bei einem sehr wichtigen Prinzip der Hormone sind, nämlich einem Gegenspielerprinzip. Das heißt, wenn ich ein Hormon habe, etwas aufbaut, habe ich ein Hormon, wo etwas wieder abbaut. Ein Hormon, das den Blutdruck nach oben setzt, eines, das herabsetzt. Also dieses Gegenspielerprinzip ist mir wichtig, als Grundprinzip der Hormone schon zu vermitteln. Und Hormone steuern so ziemlich alle unsere Prozesse. Das Schlafhormon, dass wir schlafen und uns regenerieren, das Insulin, das den Zuckerstoffwechsel reguliert, Testosteron, das auch im weiblichen Körper vorkommt und für den Muskelaufbau sehr wichtig ist, auch für die Libido, Stresshormone, die wir in Form von Adrenalin und Cortisol oft hören, sind wichtige Regulationsstoffe in unserem Körper, um sowohl chemische Prozesse als auch im Organ Prozesse anzustoßen. Hormone funktionieren nach dem Schlüssellochprinzip. Das heißt, ein Hormon ist ein Schlüssel, der in ein Rezeptor, in ein Schlüsselloch hineinpasst. So formulieren das auch die Mediziner. Und funktioniert schon einfach, gibt aber auch Prinzipien, wo das gestört sein kann. Zum Beispiel, wenn eine Substanz ein Schlüsselloch blockiert, dann kann das körpereigene Hormon nicht mehr an diesem Schlüsselloch andocken. Und Hormone liegen in freier und in gebundener Form vor. Das heißt, 80% im Blut sind an Eiweiße gebunden und nur ungefähr 20% der Hormone sind frei und dadurch auch haben die Möglichkeit, an diese Schlüssellöcher anzudocken und in Wirkung zu gehen.
Heike Flatz wird uns erzählen, was passiert, wenn sich Hormone nicht im Gleichgewicht befinden. Um den Ursachen auf die Spur zu kommen, befindet sie sich auch in regem Austausch mit einem Spezialisten in den USA. Machen wir das komplexe Thema am Beispiel der Wechseljahre fest.
Im Wechsel ist es klassisch so, dass es in den Eierstöcken zu einer verminderten Produktion der Geschlechtshormone Progesteron und Östradiol kommt. Und vor allem der Östrogenmangel führt dann gerne zu so Symptomen wie Hitzewallungen, Haarausfall, auch depressive Verstimmungen. Also die Geschlechtshormone sind ganz stark mit unseren Botenstoffen im Gehirn gekoppelt, Schlafstörungen, die klassischen Symptome in den Wechseljahren, die dann auftreten. Aufgrund dessen, weil sicherlich die Östrogenproduktion wechselt, wir produzieren ein anderes Östrogen im Wechsel, das dann im Fettgewebe vermehrt produziert wird. Deswegen ist auch die Gewichtszunahme oft ein Symptom in den Wechseljahren. Heißt, es ist eigentlich eine Umstellung des Hormonhaushaltes. Und je nach Patientin ist es auch sehr unterschiedlich in der Symptomatik. So circa ein Drittel der Frauen leidet schon, vor dem sie in den Wechsel kommen, unter einer sogenannten Östrogendominanz. Das heißt, es sind Frauen, die Eierstöcke haben, die sehr übermotiviert sind. Also die produzieren von Haus aus schon einen deutlich höheren Östrogenspiegel als die Durchschnittsfrau. Wenn die dann in Wechsel kommen, dann fallen die sehr stark ab mit diesem Östrogenspiegel. Das sind die Frauen, die auch viel stärker an diesen Symptomen leiden, vor allem an den Hitzewallungen, weil das nicht der Östrogenmangel per se macht, sondern das Steuerungshormon aus der Hirnanhangdrüse. Und da gibt es dann schon Tricks, wie man denn eben einen Nicht-Original-Schlüssel anwendet, so wie den Rotklee, der bei uns wächst, der das Östrogen imitiert. Oder andere auch pflanzliche Substanzen, wo man zum Beispiel das Symptom der Hitzewallungen in den Griff bekommt. Oder es gibt pflanzliche Substanzen wie der Hopfen, der dann ein bisschen die Östrogenproduktion wieder verändert. Also die Östrogenproduktion im Fettgewebe, nicht die, die dann in der Menopause in den Eierstöcken nicht mehr stattfindet. Und manchmal braucht es eben auch bei diesen Frauen dann wirklich eine Hormonersatztherapie, weil die Symptome so stark sind, dass es einfach die Lebensqualität beeinträchtigt.
Da werden wir noch intensiv dazu kommen und ausführlich. Man hört oft so gemeinhin in der Bevölkerung, wenn eine Frau nicht so reagiert, wie sie normal reagieren würde oder sich nicht so gibt, wie sie normal sich geben würde, naja, da spielen die Hormone verrückt bei der. Hat das was für sich?
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich kann das auch von mir selber so nachempfinden in der Schwangerschaft zum Beispiel, wo dann die Geschmackssinne plötzlich doch wirr werden oder auch sensibler wird. Östrogen ist ja das weibliche Geschlechtshormon und macht uns eigentlich sensitiver in den Wahrnehmungen. Und natürlich kann ich das aufgrund meiner eigenen Erfahrungswerte und mit den Patienten sagen, dass uns das weibliche Geschlechtshormon empfindsamer macht und vielleicht manchmal auch reaktiver.
So Störungen im Gleichgewicht der Hormone, die kommen ja nicht nur in den Wechseljahren vor, sondern ziehen sich durch das ganze Leben. Was kann denn das beispielsweise sein?
Es gibt das prämenstruelle Syndrom, das ist eher so eine Schwankung des Hormonspiegels, wo vor der Regelblutung oft so Symptome wie Wassereinlagerungen, Brustspannen, Kopfschmerzen und auch Stimmungsschwankungen auftreten. Sonst erlebe ich es in der Praxis immer mehr, dass Hormonungleichgewichte entstehen aufgrund von Stress. Und auch da sind wir Frauen ein bisschen benachteiligt den Männern gegenüber, weil das DHEA, das Nebennierenrindenhormon, das unser Stresshormon ausgleicht, weil wir haben eben immer das Gegenspielerprinzip. Dieses DHEA ist wichtig für uns, dass wir Testosteron produzieren können. Wenn unser Körper ständig das Cortisol, das Langzeitstresshormon, ausgleichen muss, dann fällt auch unser Testosteronspiegel. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf unseren Körper, was Muskelaufbau angeht, auch was die Libido angeht. Und diese Dysbalancen, die sind für mich stark wahrnehmbar in der Praxis bei den Patienten und Patientinnen.
Also Verlust der Lust?
Beispielsweise Libidoverlust. Bei der Depression ist immer so eine Frage. Also Depression kann als Symptom auftreten oder als Erkrankungsbild. Depression ist eines der Symptome, die im Wechsel auftreten kann aber auch bei einer Schilddrüsenfunktionsstörung auftreten, genauso wie die Schlafstörung. Deswegen ist mir auch wichtig zu vermitteln, dass bei einer Hormonkontrolle immer die gesamte Achse der Hormone angeschaut wird. Also nicht nur die Schilddrüse oder nur die Geschlechtshormone oder, sondern die komplette Hormonachse, um auch gewisse Krankheitsbilder ausschließen zu können und das Symptom nicht einfach von vornherein einem Zustand oder einer Erkrankung zuzuordnen.
Wir haben jetzt noch nicht über Regelschmerzen gesprochen, auch eine Auswirkung einer hormonellen Disbalance?
Kann sein, muss es aber nicht sein. Kann natürlich anatomisch auch sein, wenn die Gebärmutter einen Knick hat. Also ich bin ja nicht Gynäkologin, ich bin ja Allgemeinmedizinerin, aber das, was ich so aus der Gynäkologie gelernt habe, gibt es auch anatomische Faktoren, die zu Regelschmerzen führen können. Auch Zysten, die sich gebildet haben, Zysten können sich häufig aufgrund von hormonellen Dysbalancen bilden. Es kann auch ein Myom, ein gutartiger Muskeltumor in der Gebärmutter zu solchen Schmerzen oder Blutungen führen. Häufig ist es so, dass Frauen, die schon eine Geburt hatten, nach der Schwangerschaft berichten, dass die Regelschmerzen, die sie vorher hatten, dann nicht mehr so auftreten. Magnesium ist ganz ein wichtiger Faktor diesbezüglich, das man oft unterschätzt. Magnesium wirkt auch in der Schwangerschaft als wehenhemmendes Mittel, relaxierendes Mittel für die Muskulatur generell im Körper und auch für die Gebärmuttermuskulatur. Und das Gelbkörperhormon, das natürlich in der Schwangerschaft ums 100-fache steigt, auch noch einmal, weil es das Bindegewebe auflockert und auch den Aufhängeapparat von der Gebärmutter. Also auch bei Regelschmerzen können Hormone eine große Rolle spielen.
Wie ist es jetzt, wenn eine Patientin mit Beschwerden zu Ihnen kommt, wo man vermutet, das hat eine hormonelle Ursache? Wie gehen Sie da vor?
Das Wichtigste ist zu erkennen, wie diese Patientin vom Konstitutionstypen her wirkt. Also ob das eine Frau ist, die zum Beispiel schon sehr östrogendominant wirkt. Das ist mir ganz wichtig zu vermitteln, dass ich nicht einfach nur eine Hormondiagnostik anhand des Labors mache, sondern schon anhand des Erscheinungsbildes einer Patientin. Wenn eine Patientin schon eine sehr große Brustgröße zeigt und auch in der Anamnese mir erzählt, dass sie immer eine starke Blutung hatte, vielleicht sogar Migräne, die auch im Zyklus erkennbar abhängig war. Und dann ist mir wichtig, schon einmal zu erörtern, ob das eine Östrogendominanz ist. Dann gehört sie auch schon zu dem Drittel der Frauen, wie wir vorher erwähnt haben, die dann auch bei den Wechseljahrsbeschwerden mehr Probleme haben wird als die Durchschnittsfrau. Und dann kann ich schon eher einschätzen, wohin die Reise geht. Dann mache ich eine genaue Anamnese, was die Ernährung angeht. Nämlich eben verzehrt diese Patientin viele Nahrungsmittel, die östrogenhaltig sind, beispielsweise Schweinefleisch oder auch Milchprodukte. Oder nimmt sie ein Nahrungsergänzungsmittel ein, das den Östrogenhaushalt ankurbelt. Das wäre Zink zum Beispiel. Also da gibt es viele Faktoren, die unseren Hormonhaushalt beeinflussen. Also das heißt, das genaue Hinschauen, Hören, Sehen, Fühlen, manchmal sogar Riechen ist ganz wichtig. Dann eine genaue Anamnese und dann kann man mal in die Diagnostik gehen, dass man sagt, okay, man macht jetzt eine Blutabnahme oder eine Analyse im Harn. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Fragestellung bei den Hormonen. Es gibt eben die sehr androgyn wirkenden Frauen, die sehr dünne Beine haben, sehr wenig Brust und sehr schlank gebaut sind. Es gibt Frauen, die sind so Mischtypen, das ist so der klassische Apfeltyp, so Östrogen-Testosteron-Mischtyp. Und nicht zu vergessen muss man immer das Insulin, das Cortisol und die Schilddrüsenhormone bei diesen Konstitutionstypen mit berücksichtigen. Weil wir können von den Geschlechtshormonen her einen Grundkonstitutionstyp haben, aber der kann noch beeinflusst sein durch eben eine Schilddrüsenstörung oder durch Insulinresistenz oder eben durch Cortisol-Syndrom beispielsweise. Auch die Bauchform, das Bauchfettgewebe kann ganz stark beeinflusst sein von den Hormonen und da kann man schon recht viel erkennen.
Wie geht das oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, durch das, dass unser Bauchfettgewebe hormonaktiv ist, da sitzt der Enzym, das auch Hormone umwandeln kann. Also um beispielsweise bei der Frau, wo wir über 20 verschiedene Östrogene haben und drei dominante, kann der Körper das Östron, das er im Wechsel zum Beispiel produziert, das Ersatzöstrogen in das Östradiol, was er vorher in den Eierstöcken produziert hat, umwandeln. Es gibt einen wichtigen Faktor diesbezüglich, so wäre Jod. Jod fördert zum Beispiel, dass dann diese zwei Östrogene in das Östriol, in das schützende Östrogen umverstoffwechselt wird, was ja schon auch ein wichtiger Faktor ist in der Brustkrebs- und Eierstockkrebsprophylaxe. Da gibt es eine Studie von einer Amerikanerin, die diese These verfolgt hat mit ihrer Studie. Man ist fraglich, ob man eine Studie heranziehen kann, um das zu beweisen, aber die Daten schauen bis jetzt vielversprechend aus, dass Jod ein sehr wichtiger Faktor ist.
Können Sie uns das noch näher erklären? Also wenn eine Frau jetzt in den Wechseljahren ist und ein bisschen Fett am Bauch hat oder mehr Fett am Bauch hat, was heißt das dann?
Das heißt, dass sie noch hormonaktiver ist, das Fettgewebe produziert also noch mehr das Ersatzöstrogen als bei einer schlankeren Frau. Auch gut erkennbar bei schlanken Frauen zeigt sich auch ganz oft, dass die ein höheres Osteoporose-Risiko haben, weil die Östrogene, die weiblichen Geschlechtshormone, die hemmen die knochenabbauenden Zellen. Umso höher der Östrogengehalt ist bei einer Frau, die schon im Wechsel ist, weil sie ein Bauchfettgewebe hat, das hormonaktiv ist, umso weniger hat sie das Risiko, einer Osteoporose zu entwickeln, als bei einer sehr schlanken Frau. Und es birgt aber auch Risiken. Also wenn dann gewisse Substanzen fehlen im Körper, dann kann das Enzym im Bauchfettgewebe auch Östrogene produzieren, die wir in diesem Lebensalter nicht mehr so produzieren sollten. Und da spielt die Leber auch noch eine große Rolle dabei. Also gibt es ein paar Ernährungsempfehlungen, deswegen ist die Ernährung ein ganz ein wichtiger Faktor bei den Hormonen.
Wie schaut das konkret aus? Also was sind jetzt Nahrungsmittel, die förderlich sind oder die ich vielleicht meiden sollte?
Ja, also wenn jetzt eine Frau eher unter einer Schlafstörung leidet, dann sollte man eben schauen, ob sie mit den Aminosäuren versorgt ist, die der Körper braucht, um überhaupt dieses Schlafhormon produzieren zu können, ob genügend Vitamin B6 da ist. Also es kommt eigentlich immer auf die Symptome drauf an. Was muss ich dann geben? Oder auf eine Risikovermeidung. Also jetzt noch einmal auf das Beispiel Jod zurückzukommen beim Brustkrebs und Eierstockkrebs. Wenn ich jetzt eine Patientin habe, die sehr östrogendominant wirkt und sich das in der Anamnese bestätigt und dann vielleicht auch noch in der Diagnostik, dann ist es eben ratsam, darauf zu achten, zu sagen, bitte keinen Hopfen, keine Melisse verwenden, kein Zink einnehmen, also nichts, was das Östrogen noch mehr ankurbelt, wenn es eh schon viel vorhanden ist. Und Regulationsstoffe wie das Jod oder Brokkoli-Extrakt oder Zitronenmelisse, wo eben auch die Leber fördert, dass die Leber das dann in ein schützendes Östrogen umbaut, ähnlich wie beim Cholesterin. Das kann man gut beeinflussen. Wenn ich eine Frau habe, die Östrogen dominant ist und die sehen sehr hoher Östrogenspiegel zum Beispiel, weil es sind ja oft die Frauen, die haben dann 2 oder 1 bis 2 Jahre, bevor sie komplett in die Menopause gehen, also wo sie ein Jahr lang überhaupt keine Blutung mehr haben, haben die davor gern noch sehr, sehr starke Blutung. Da gehen die Eierstöcke nur so in die Zielgerade. Da sagen die Eierstöcke, die Fortpflanzung, das werden wir jetzt einstellen, aber jetzt geben wir noch einmal Gas auf der Geraden. Und dann haben die sehr, sehr starke Blutung. Das sind die Frauen, die oft dann Ablation brauchen von der Schleimhaut in der Gebärmutter oder zumindest einen Eingriff brauchen, dass sie diese Blutungen in den Griff bekommen. Und wenn jetzt diese Frau mir sagt, sie hat ein Schlafproblem, dann werde ich mich hüten, der Hopfen zu empfehlen. Weil da kurble ich eigentlich das Grundproblem noch einmal an. Bei einer Frau, wo ich schon sehe, dass mit dem Östrogenhaushalt passt eigentlich, dann kann ich sehr wohl sagen, okay, man kann es mit Hopfen versuchen, mit Melisse, mit Vitamin B6 oder eben mit dem Schlafhormon als Ersatz. Aber je nachdem auch, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt ist durch dieses Symptom.
Jetzt gibt es ja sogenannte Phytohormone, die aus Pflanzen gewonnen sind. Und man hört auch immer wieder den Begriff humanidente Hormone. Was ist jetzt unter dem jeweiligen Begriff zu verstehen und wie wirken die und für wen sind sie denn geeignet?
Ja, wunderbare Frage. Sollte man unbedingt unterscheiden. Humanidente Hormone werden ja oft auch als bioidente Hormone bezeichnet und bei dem Wort Bio gehen Frauen davon aus, dass es was Pflanzliches ist. Das sind die bioidenten Hormone und ist gleich humanidenten Hormone nicht. Diese Hormone werden nur unserer chemischen Strukturformel, so wie es unser Körper produziert, ident nachgebaut, aber synthetisch im Labor. Das Grundgerüst, also die Ringstruktur dieser Hormone, wird schon sehr oft aus einer Pflanze gewonnen. Das wäre beispielsweise die mexikanische Yamswurzel. Dennoch ist es ein chemischer Prozess, um diese chemische Strukturformel nachzubauen. Also die werden im Labor hergestellt. Humanident heißt nur, sie haben genau diesen Originalschliff. Also sie sind so gebaut, wie sie unser Körper auch gebaut hat. Im Unterschied zu den Hormonen, die Hormonderivaten, die in Verhütungsmitteln vorkommen. Das sind Hormone, die unseren körpereigenen Hormonen ähnlich sind. Die passen auch in diese Schlüssellöcher, aber sie haben nicht genau den Originalschliff. Das ist der Unterschied daran. Das hat eine Relevanz zum Beispiel bei der Messung. Also kann ich ein Hormon messen oder nicht? Beim Progesteron ist es einfach unter einer Kontrazeption, unter einer Verhütung mit also einer Pille oder Hormonspirale so, dass ich das Progesteron nicht mehr so messen kann wie zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte bei einer fortpflanzungsfähigen Frau. Das heißt, ob ich die Substanz, die ich einnehme, auch nachweisen kann, das hat eine Dosierungsrelevanz. Passt es, wenn ich so und so viel Milligramm verschreibe? Und stimmt auch das Verhältnis zu den anderen Hormonen? Das ist sehr wichtig. Phytohormone, das sind pflanzliche Substanzen, sind auch Hormonderivate. Das heißt, die sind auch unseren Hormonen ähnlich. Also der Rotklee ist dem Östrogen von uns Frauen ähnlich. Aber er hat nicht den Originalschliff. Er passt in die Schlüssellöcher rein. Und Sie stellen sich jetzt vor, Sie haben, wir sagen 100 Schlüssellöcher. Und von diesen 100 Schlüssellöchern besetzt dieses Rohklebpräparat, das Sie einnehmen, 80. Und Ihre Hirnanhangdrüse, die das Steuerungshormon produziert, das follikelstimulierende Hormon, das die Hitzewallung auslöst, wird nur dann ausgeschüttet, wenn wenig dieser Rezeptoren besetzt sind. Dann sagt die Hirnanhangdrüse, hey, liebe Eierstöcke, bitte produziert mehr Östrogen. Wenn diese Rezeptoren besetzt sind, dann wird meine Hirnanhangdrüse ausgetrickst. Sprich, sie ist der Meinung, da sind Hormone, wo keine wirklich echten Hormone sind, weil die Schlüssellöcher quasi besetzt sind. Und dadurch wird dann dieses Stimulationshormon weniger produziert und die Hitzewallungen gehen auch zurück.
Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Phytohormonen und den humanidenten Hormonen? Ist das immer ein Ausprobieren? Je nach Frau?
Ja, genau. Also nicht jede Frau docken diese Phytohormone an den Rezeptor an und wir wissen auch nicht, wie lange bleiben die am Rezeptor. Also bei den Hormonderivaten, die die Pharmaindustrie herstellt, wird ja schon auch erhoben, wie lange bleibt denn dieses Hormon auch am Rezeptor. Ja, sonst könnten wir auch keine Hormonspiralen produzieren. Bei den Phytohormonen haben wir das leider nicht. Das heißt, ich bin mir nie sicher, welche Dosis stimmt für welche Frau, wie lange hält die Wirkung an. Manche sprechen wunderbar an und auch schon auf niedere Dosen und manche sprechen gar nicht an. Dann wird es schwierig. Bei den humanidenten Hormonen ist es einfacher für mich, weil da kann ich es ja messen und kann auch mit den Frauen besprechen, was ihre Wohlfühldosis ist. Also da gibt es schon einen Therapieplan oder eine Strategie, welche Symptome sind wichtig, dass wir eindämmen. Also die Hitzewallungen und ganz oft die Schlafprobleme oder auch Stimmungsschwankungen, die sehr belastend sind, Haarausfall, dass diese Symptome verschwinden, da sucht man dann die individuelle Dosis. Also ab wann fühlt sich eine Frau wohl? Manchmal ist es auch umgekehrt, manchmal verschreibt man eine zu hohe Dosis und die Frau sagt, nein, ich fühle mich mit der Hälfte der Dosis wohler und das stimmt auch ganz oft. Also es ist wirklich eine individuelle Geschichte, diese Therapien mit den Patientinnen zu gestalten. Das ist mir wichtiger zu sagen, weil es wäre natürlich viel praktischer, immer Standarddosen zu geben und auch jeder Frau immer ein Östradiol zu geben und immer ein Gelbkörperhormon. Und aus meiner Erfahrung ist das nicht der richtige Weg. Es gilt, ein Risikoprofil zu erstellen. Darf ich der Frau überhaupt ein Östradiol geben oder muss ich der Frau schon erklären, dass sie da ein Risiko eingehen würde, eine rheumatische Erkrankung zu bekommen oder andere Autoimmunerkrankungen? Also man kann mit einer Hormontherapie nicht nur Brustkrebs zu einem schnelleren Wachstum verhelfen, sondern man kann natürlich auch andere Erkrankungsbilder damit fördern, wenn man nicht ein Risikoprofil erstellt. Und deswegen kann eine Hormonersatztherapie nicht für jede Frau die richtige Wahl sein.
Da sprechen wir jetzt auch von den Phytohormonen. Sind die genauso problematisch?
Da sind wir uns noch nicht so klar in den Studien. Wir wissen das nicht so genau, ob auch nicht Phytohormone einen bestehenden Tumor zu einer Wachstumsförderung bringen können. Also dass wenn wir Tumorzellen in der Brust oder im Eierstock haben und diese Hormone an diese Rezeptoren andocken, sind wir uns noch nicht sicher, ob das nicht auch zu einem Wachstum führen kann. Nicht zu einem Auslösen des Brust- oder Eierstockkrebs, aber zu einem schnelleren Zellwachstum dieser Tumorzellen führen kann. Das wissen wir nicht sicher.
Also zur Erklärung, Phytohormone sind die, die aus Pflanzen gewonnen
genau,
werden, noch einmal.
Die Pflanzenhormone.
Das könnte jetzt Rotklee, haben Sie erwähnt. Gibt es noch andere?
Soja dockt natürlich auch an diesen Rezeptoren. Das sind so die gängigsten.
Fokus, meine Heimuniversität.
In Fokus beschäftigen wir uns heute hauptsächlich mit den Frauen, den Hormonen und der traditionellen chinesischen Medizin. Wie ist das jetzt bei mehrjährigen Beschwerden? Muss da die Therapie für die Frau ständig angepasst werden? Also das heißt, bleibt die dann engmaschig und Kontrolle? Und wenn sich die Beschwerden verändern, heißt das, die Dosis muss verändert werden? Wie schaut das aus?
Ja, die Hormone, die sind sehr dynamisch, je nachdem, wie unser Lebensstil auch ist. Also ganz oft habe ich Patientinnen, die fangen an mit einer Hormonersatztherapie und dann klappt es. Engmaschig Kontrolle macht bei einer Hormonersatztherapie immer Sinn, gerade weil diese Hormone im Blut ja gut nachweisbar sind, aber auch im Harn zum Beispiel. Und es macht Sinn, im ersten Jahr alle 3 Monate sich das anzuschauen und wirklich zu sehen, wie pendelt sich das ein. Manchmal fühlen sich Frauen sehr wohl, haben aber eine viel zu hohe Dosis. Also eine östrogendominante Frau, der man dann Östrogen gibt und sie fühlt sich sehr wohl, dann gibt man Östrogene nur über die Schleimhaut oder über die Haut, weil wenn man das über die Leber gibt, wissen wir nicht, wie die verstoffwechselt werden. Das hat man früher gemacht bei den früheren Hormonersatztherapien und die ganz internationalen Leitlinien geben das jetzt vor, dass man das geändert hat. Das ist eines der Spielregeln, dass man Östrogene nicht mehr oral geben sollte.
Darf also ich da einhaken? Schlucken, also bitte? Zum Schlucken, ja. Keine Pille zum Schlucken, sondern das wird dann ein Gel sein zum Beispiel?
Ein Gel, eine Creme oder auch Tropfen, die über die Schleimhaut. Oder Lutschtablette gibt es zum Beispiel auch, die man unter die Zunge gibt, genau. Das ist wichtig. Und die Frauen fühlen sich dann gerne wohl und wenn sie natürlich merken, ah, das tut mir gut und die waren ja früher schon an sehr hohen Östrogenspiegel gewöhnt, dann kann es schon auch mal passieren, dass sie dann gern mehr einnehmen. Und da ist auch das wichtig, auch um die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patientin zu fördern, dass man sich eben sieht und dann nochmal nachbespricht und wenn die Patientin sagt, ja, ich habe dann lieber doch 2 Hübe genommen, weil es geht mir dann noch viel besser, dass man schon ein bisschen auch sensibilisiert für, ist es dann nicht zu viel Risiko für eben andere Dinge, die dadurch entstehen können. Ich finde, man sollte nicht zu weit von der Natur weggehen. Also ich bin keine Verfechterin davon, Frauen, die in die Menopause kommen, auf das hormonelle Niveau einer 25-Jährigen zu setzen. Deswegen auch der Begriff Anti-Aging ist ein Begriff, den ich sehr meide, weil unter Anti-Aging ganz oft auch so diese Schönheitsmedizin verstanden wird von Patienten und Patientinnen, die einfach meinen, es geht darum, weniger Falten zu bekommen. Ja? Also das ist mir wichtig zu sagen, und das sollte es bei einer Hormonersatztherapie nicht gehen. Es sollte um ein gutes Abwägen gehen von Risiken, die aufgrund eines Konstitutionstyps bestehen können und einer sehr gut kontrollierten Therapie. Das Beispiel vorher mit, wir haben eine Frau, die nimmt schon 1 Jahr lang eine Hormonersatztherapie und sie fühlt sich sehr, sehr wohl damit. Und wir haben alle 3 Monate kontrolliert und so nach einem Jahr meldet sie sich und sagt, so, jetzt sind alle Symptome wieder da. Ich kann nicht schlafen, ich habe Haarausfall und was nehmen wir noch? Und ich habe Stimmungsschwankungen, diese 3 Symptome zum Beispiel. Und dann frage ich genauer nach und dann kommt ganz oft ein soziales Problem auf den Tisch. Also es ist eine Scheidung oder das Kind ist in der Pubertät oder es gibt einen Trauerfall. Und dann nimmt sich der Körper das Progesteron, das Gelbkörperhormon, das ich verordnet habe, und baut es sich in das Langzeitstresshormon um. In dem Fall hat dann der Körper, wenn ich auch noch zusätzlich ein Östrogen verordnet habe, das Progesteron nicht mehr als Gegenspielerhormon zur Verfügung und es entsteht wieder ein Ungleichgewicht, das die Patientin selber herbeiführt mit dem, was in ihrem Leben gerade passiert. Und dieser Zusammenhang wird viel zu wenig berücksichtigt.
Können Sie noch ein bisschen auch auf diesen Zusammenhang, also diese Gegenspieler Progesteron und Östrogen eingehen, damit wir das auch noch einmal genau erklärt bekommen?
In der Pubertät haben wir meistens dieses Gleichgewicht nicht, was sich auch an diesen Stimmungsschwankungen zeigt von Pubertierenden. Da ist ganz oft so, dass eben das Testosteron oder das Östrogen dominant produziert wird und das Gegenspielerhormon, das Progesteron, das, was beruhigend wirken würde, schlaffördernd wirken würde, das hinkt oft noch ein bisschen nach. Oder es wird zu schnell in das Cortisol, in das Stresshormon umgebaut, weil man eben in dieser Persönlichkeitsfindung steckt und so weiter. Also, aber ja, wenn man durch die Pubertät durch ist, sollte sich das so eingestellt haben, dass unser Körper mit Östrogen, Progesteron, Testosteron, mit den Geschlechtshormonen sich gut in ein Verhältnis zueinander einpendelt. Das Verhältnis ändert sich. Also in der ersten Zyklushälfte, wo der Körper einen Schleimhautaufbau macht in der Gebärmutter, da ist das Östrogen dominant. In der zweiten Zyklushälfte ist das Progesteron dann dominanter, weil es einen Schleimhautrückbau macht. Und Wenn jetzt zum Beispiel eine junge Frau alle 2 Monate eine Regelblutung hat, dann kann man schon anhand von dem erkennen, dass da ein Ungleichgewicht da ist. Also dass zum Beispiel ein Progesteronmangel besteht. Der Körper fängt ungefähr mit 35 an, das Gelbkörperhormon weniger zu produzieren und so zwischen, ich sage mal, 45 und 55 fangen dann die Eierstöcke an, ihren Östrogenhaushalt einzudämmen und den Östrogenhaushalt dem Fettgewebe am Bauch zu überlassen. Also wissen ja auch, dass Frauen, die in der Schilddrüsenunterfunktion sind, schlechter schwanger werden können. Also das Gelbkörperhormon, auch die Schilddrüsenhormone, die spielen eine wichtige Rolle. Und da kommen wir noch einmal auf ein Thema zurück, was mir wichtig ist zu vermitteln, nämlich, dass die Hormone nicht in eine Kommode zu stecken sind. Also ich kann nicht die Schilddrüsenschublade rausziehen, die räume ich auf und gehe davon aus, dass die gesamte Hormonachse reguliert ist, sondern die Hormone, die sind in einem Kleiderschrank. Ich darf die ganze Tür aufmachen und darf da reinschauen. Und nicht nur auf der Ebene der Hormone, sondern eben vielleicht auch auf gewisse Substanzen, die dem Körper fehlen können, um die Hormone zu regulieren. Also Jod oder Zink oder Kupfer oder auch Substanzen, die den Hormonhaushalt blockieren. Frauen, die schwanger werden möchten, kommen zu mir in die Praxis und sind ganz oft auch schon abgeklärt. Ja, also auch gynäkologisch und alle meine Kollegen machen da einen sehr guten Job. Und das heißt, die gängigsten Ursachen für das Nicht-Einsetzen der Schwangerschaft sind oft schon ausgeschlossen. Was aber häufig nicht berücksichtigt wird, wobei es jetzt gerade im Kommen ist, ist wieder dieses DHEA, also unser Antistresshormon, das Hormon, das unser Langzeitstresshormon, das Cortisol ausgleicht. Das hat dann einen wichtigen Faktor beim Eisprung. Also ob unser Körper einen Eisprung macht oder nicht, ist abhängig von diesem Hormon. Ist dieses Hormon viel zu hoch, dann produziert der Körper bei der Frau sich zu viel Testosteron, dann kann aufgrund eines zu hohen DHEA-Spiegel der Eisprung ausbleiben oder der DHEA-Spiegel ist viel zu nieder, weil die Frau so sehr unter Stress steht, dass der Körper sagt, na, die ist eh sonst so gestresst, da machen wir lieber keinen Eisprung. Ja? Also da will der Körper sich auch nicht mehr fortpflanzen. Das heißt, dieses DHEA, das ist ein Hormon, das meines Erachtens noch sehr verkannt ist in der Medizin und sehr, sehr wichtig ist, auch beim Fortpflanzungsthema. Und natürlich auch, wenn eine Frau kommt zu schauen, hat die ja Schilddrüsenunterfunktion, kann das Progesteron deswegen nicht so wirken. Also man darf sich bei diesen Frauen wirklich die ganze Achse anschauen.
Die Gynäkologin Karin Frischeis-Bischofberger verwendet Methoden der traditionellen chinesischen Medizin als sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin, wie sie in Europa gelehrt wird.
Die Schulmedizin behandelt sehr gute Symptome, also die kann Beschwerden behandeln, aber die Wurzel, die dahinter steckt, wird übersehen oder wird nicht behandelt. In der Akupunktur versucht man zuerst einmal durch ein Gespräch herauszufinden, welches Muster hat die Patientin und dann entsprechend dieses Musters wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip dann das passende Akupunkturprogramm zu nadeln. Und das wirkt natürlich dann auch sehr ganzheitlich, wenn man die Punkte trifft und wenn man diese fehlenden Anteile ergänzen kann, dann spricht man halt von einer ganzheitlichen Medizin, wenn man gibt dem Patienten das, was ihm fehlt und darum tut es den meisten so gut. Es gibt ja sehr viele Frauen, die haben vor der Regelblutung extreme Stimmungsschwankungen. Die haben dann Brustspannen, fühlen sich müde, erschöpft, sind auch sehr gereizt und so weiter. Und die meisten sagen, na, das gehört halt dazu. Ja. Normalerweise ist es so, dass der Zyklus einer Frau regelmäßig sein sollte und keine Beschwerden macht. Wenn sie Schmerzen bei der Regelblutung haben oder wenn das irgendwie unregelmäßig ist, dann ist es schon ein Zeichen, dass die Hormonachse eigentlich nicht ganz im Gleichgewicht ist. Und wenn sie dann eben so prämenstruelle Hormonschwankungen haben, dann macht es die Schulmedizin halt insofern leicht. Viele sagen halt, dann nimmst du halt die Pille, dann ist es sozusagen immer hormoneller Lockdown. Da wird die ganze Hormonachse quasi stranguliert. Man kann aber auf die Ursache eingehen und meistens bei zum Beispiel jetzt prämenstruellen Beschwerden ist immer emotionale Problematik dahinter. Da sind viele Frauen in irgendeinem Bereich ihres Lebens blockiert, sind unzufrieden und das findet man ganz, ganz rasch mit ganz wenigen Fragen heraus und den Frauen wird dann auch bewusst, dass das ist, was sie halt nicht in Fluss bringt, also wo sie dann stagnieren. Und da müssen sie halt dann die Thematik auch angehen. Ja. Die Lösung des psychischen Problems kann man nicht durch Akupunktur wegakupunktieren. Was man schon machen kann, ist, dass man die Symptome, dass die schneller verschwinden und dass durch die Akupunktur also dieser emotionale Bearbeitungsprozess viel schneller geht, dass sie die können viel schneller das Problem lösen. Man kann das mit Akupunktur sehr, sehr gut unterstützen. Es gibt tolle Kräutermischungen. Eine davon heißt heitere Gelassenheit. Also da werden dann die Frau gelassener und können dann auch viel besser das Problem angehen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, mit einem Problem umzugehen. Entweder sie akzeptieren es, wenn man es nicht ändern kann, wenn sie ein schwieriges Kind haben, sie können ja ihr Kind nicht wegzaubern. Dann müssen sie eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Das ist das Schwierigste, was es eigentlich gibt im Leben. Und da kann die Akupunktur sehr, sehr gut die Frauen unterstützen. Oder sie haben ein Problem, sie haben einen schwierigen Job oder sind unglücklich irgendwo, das können sie ja dann ändern und dann verschwindet es auch wieder. Ja. Und darum ist oft bei diesen prämenstruellen Beschwerden, sagen ja die Frauen sehr oft, naja, das ist immer unterschiedlich von Monat zu Monat. Einmal ist gar nichts und einmal ist wieder stärker. Das hängt dann immer vom Level des psychischen Stresses ab. Ne. Im Urlaub ist oft besser oder schlechter, je nachdem, wie der Urlaub ist. Ne.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Eine Patientin kommt mit Menstruationsbeschwerden oder eine andere kommt mit Wechseljahrbeschwerden, Hitzewallungen, Schlafstörungen. Was machen Sie in beiden Fällen?
Also die Regelbeschwerden sind sehr, sehr häufig eigentlich bei den Frauen. Es kommen sehr viele junge Mädchen schon mit 13, 14 und haben unglaublich starke Regelbeschwerden. Und die Schulmedizin hat jetzt die Möglichkeit, durch einen Ultraschall oder durch eine Untersuchung festzustellen, ob irgendwelche organischen Ursachen schuld an den Schmerzen sind. In aller Regel wird man nichts finden. Und die traditionelle Medizin versucht herauszufinden, warum hat die Frau Regelbeschwerden. Und meistens, ganz konkret jetzt im Bereich der Regelbeschwerden, ist sehr oft Kälte ein Grund, dass die Frauen Schmerzen haben. Sie können sich vorstellen, wenn sie ihre Hand ja, in ein Eisbecken halten, dann wird diese Kälte Schmerzen bereiten. Ja. Jetzt ist natürlich das Ziel der chinesischen Medizin, die Kälte zu vertreiben. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt, als wenn der Schulmediziner sagt, dann schluckst halt die Pille oder nimmst das Schmerzmittel. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand in einem kalten Eisbecken schwimmt, der hat Schmerzen und man nimmt dann Schmerztabletten, damit es besser wird. In dem Fall muss man die Kälte vertreiben. Und gerade im Bereich der Regelbeschwerden ist die chinesische Medizin wirklich der Schulmedizin haushoch überlegen. Man kann nämlich nicht nur behandeln, sondern auch das dahinterliegende Muster auflösen. Mit Akupunkturen, mit Kräutertherapie und mit Ernährungsempfehlungen. Das ist ganz ein wesentlicher Unterschied. Man kann auch statt Nadeln auch Moxa nehmen. Moxa ist ein getrocknetes Beifußkraut. Das Beifußkraut wächst bei uns als Unkraut auf jeder Gstätten. Und das Moxakraut hat die Eigenschaft, dass sie in den Körper eintritt über Akupunkturpunkte und die Kälte aus den Meridianen, aus den Organen vertreibt. Und deshalb kann man auch mit so Wärmeakupunktur, mit Moxen nennen sie das, die Kälte vertreiben. Ich frage dann oft die jungen Mädchen, hast du schon mal eine Wärmeflasche auf den Bauch gelegt? Wird es auf Wärme besser, die Schmerzen? Viele haben noch nie was von einem Wärmekissen gehört und viele sagen dann, ja, genau, wenn ich Wärme auf den Bauch lege, dann vergeht der Schmerz. Und mit Kräutern und Akupunktur kann man das auch noch viel intensiver machen und dann wirklich sozusagen vertreiben. Natürlich müssen die, wenn man Kälte im Körper hat, muss man natürlich langfristig auch auf die Ernährung aufpassen. Man sollte keine kalten Speisen zu sich nehmen. Man sollte wärmende Speisen zu sich nehmen. Das ist so ein Gesamtpaket. Man kann das nicht nur sozusagen, die Akupunktur ist nur ein kleines Stückchen der Torte, sondern man muss den Patienten ja auch viele Dinge anbieten, die sie selber in der Hand hat und nicht nur vom Arzt abhängig ist. Die Wechseljahrbeschwerden, schulmedizinisch sagt man halt, dass das ein Hormonmangeldefizit ist. Also Wechselbeschwerden kommen immer dann, wenn es zum Hormonmangel kommt. Das Paradoxe ist immer, dass aber viele Frauen, ein Drittel der Frauen überhaupt keine Beschwerden haben. Ein Drittel der Frauen hat mäßige Wechseljahresbeschwerden und ein Drittel der Frauen hat massive. Das heißt, die Schulmedizin kann uns sehr wenig weiterhelfen, warum die einen Frauen überhaupt keine Probleme haben und die anderen einen massiven Leidensdruck. Ja. Jetzt ist es so, die traditionelle Medizin, die arbeitet sehr viel in Bildern und in Mustern. Ja. Sie können sich vorstellen, dass jeder Mensch so eine gewisse Lebenskerze in sich hat und die Lebenskerze, die besteht aus einem Docht mit einem Feuer und einer Wachsschicht drumherum. Die kühlt sozusagen, die hält das Feuer sozusagen im Zaum. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Und das Ziel ist, dass das Feuer und das Wachs gleichzeitig sozusagen abbrennt und dass es zu keinem Ungleichgewicht zwischen Feuer und Kühlflüssigkeit kommt. Aber wenn man jetzt Hitzewallungen hat, würde das bedeuten, dass sie zu wenig Kühlflüssigkeit haben und zu viel innere Hitze. Und das Konzept ist dann, dass man diese innere Hitze ausleitet. Die Hitze, die besteht ja meistens auf allen drei Ebenen. Es gibt die Ebene des Geistes, die Shen-Ebene. Man sagt natürlich auch, emotionaler Stress führt auch zu einer inneren Hitze. Wenn man sehr angespannt ist, wenn man in einer stressigen Situation ist, verursacht das innere Hitze. Das heißt, man sollte versuchen, von seinem Lifestyle her zu schauen, dass man seine Gefühle ein bisschen unter Kontrolle hat, dass man den Stress reduziert, dass man genügend Entspannungszeiten hat. Das ist sozusagen auf der geistigen Ebene. Die Qi-Ebene, die kann man behandeln, indem man viel Bewegung macht, viel an die frische Luft geht. Und auf der körperlichen Ebene gibt es halt die Möglichkeit, dass man dann halt mit Kräutern diese Hitze ausleitet und andererseits auch sozusagen nährende, befeuchtende Rezepturen verschreibt, die dann den Körper wieder ein bisschen auffüllen. Es gibt sehr viele Kräuter, die bei uns wachsen und die man eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt. Der Salbei, glaube ich, sehr bekannt. Also es trinken ja sehr viele Frauen dann Salbei-Tee. Meistens ist der Salbei-Tee aber ein bisschen zu schwach, aber er wirkt bei leichten Wechselbeschwerden auch sehr gut. Die Kornelkirsche zum Beispiel, das ist ein ganz unscheinbarer Strauch. Der hat dann so rote Früchte im Herbst und die Kornelkirsche zum Beispiel, die wirkt auch gegen Schwitzen zum Beispiel und versucht sozusagen den Säftemangel zu kompensieren. Und sonst muss man halt dann wirklich ganz individuelle Rezepturen für die einzelne Frau zusammenstellen. Das ist eine Individualmedizin, also es kriegt nicht jeder das gleiche Rezept.
Kommen wir noch einmal zur Akupunktur. Sie haben von Meridianen gesprochen.
Genau.
Wie ist das? Können Sie uns das erklären?
Der Körper wird von Energieleitbahnen durchzogen. Das sind die Energiemeridiane. Und in diesen Meridianen fließt also unser Qi, unsere Energie. Und wenn es da zu Stagnationen kommt, also zu einem Qi-Fluss, der unterbrochen wird, dann hat man dann oft Schmerzen. Und das ist auf das, was die Schulmedizin als psychosomatisch bezeichnet. Man schaut den Körper an, man untersucht mit allen apparativen Möglichkeiten den Patienten und findet nichts, Gott sei Dank. Aber in der chinesischen Medizin würde man schon sehen, der hat eine massive Blockade in den Energiemeridianen und da kann man dann mit Akupunktur wieder ganz gezieltes Qi in Fluss bringen. Und wenn die Energie frei fließen kann, dann ist der Mensch gesund. Und jede Energiestagnation, jeder Energiemangel macht Beschwerden. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist so, wie wenn Strom durch ein elektrisches Gerät fließt.
Können Sie das von außen auch feststellen, wo die Blockaden liegen oder schmerzt der Punkt, der die Blockade dann anzeigt?
Naja gut, es ist dann die hohe Kunst der Medizin. Sehr hilfreich ist ein Anamnesegespräch. Also man muss natürlich die Patientin zuerst einmal durch ein langes Gespräch durchführen und schauen, welcher Meridian, also welches Organsystem kann betroffen sein. Und dann kann man sehr gezielt mit einer Zungen- und Pulsdiagnostik ertasten, in welchem Organsystem eine Blockade ist oder Energiemangel und dann kann man ganz gezieltes individuelle Programm auf die Patientin zuschneidern. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Krebspatientinnen denke, da würde ich nie auf die Idee kommen, einer Patientin zu empfehlen, einen Brustkrebs mit Akupunktur zu behandeln. Das wäre grob fahrlässig. Aber natürlich kann man dann schon dran denken, wenn die Schulmedizin sozusagen die Tumorerkrankungen behandelt, dass man sagt, ja, aber schauen wir mal, auf das dahinterliegende Muster, warum hat sie das entwickelt und wie können wir den Körper stärken, damit sozusagen das nicht wiederkommt. Und das ist dann die Domäne von diesen komplementärmedizinischen Systemen. Gibt es ja viele davon, es ist ja nicht nur die Akupunktur, gibt es, also möchte ich anderen Kollegen, die in anderen Bereichen da gute Leistungen machen, also natürlich auch erwähnen.
In der traditionellen chinesischen Medizin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegt die Krankheit oder das Problem auf der Zunge?
Na, man kann es auf der Zunge oft einmal erkennen. Und das Spannende ist, Frau Flatz, es ist wirklich watschend einfach. Es gibt oft einmal Patientinnen, wenn man da die Zungen sieht, sieht man so Zahneindrücke am Zungenrand, ja. Und da sagen dann viele, na ja, sie haben ein enges Kiefer oder schiefe Zähne. Das ist an und für sich ein ganz deutliches Zeichen, dass der Patient einen Energiemangel hat. Man kann sich nämlich die Zunge so vorstellen wie ein Luftballon. Je mehr Luft in einem Luftballon drinnen ist, umso prall und fester ist der Luftballon. Der kann dann überall ankommen und er wird nie eine Delle haben. Und wenn jetzt angenommen der Luftballon ein Loch hat und er hat zu wenig Luft drinnen, dann kommt er an und dann hat er diese Dellen. Und so ist es bei der Zunge. Und es ist unglaublich, Frauen, die müde und erschöpft sind und man sieht bei der Zunge diese Zahneindrücke, dann weiß ich als Schulmedizinerin, dem Patienten geht es wirklich nicht gut, den muss ich meinetwegen einen Krankenstand geben, der muss sie regenerieren. Und wenn der eine super Zunge hat und sagt, er ist müde und erschöpft, dann muss ich das hinterfragen, ob das stimmt. Das ist extrem zuverlässig, muss man wirklich sagen. Ja. Zum Beispiel auch, wenn die Zungenränder so ein bisschen orange verfärbt sind und so wulstig sind, dann ist das ein ganz typisches Zeichen dafür, dass der Mensch innerlich sehr angespannt ist. Das nennt sie auf Chinesisch Qi-Stagnation. Das heißt, der ist gestresst. Ja. Kein gestresster Mensch hat dieses Zeichen nicht. Also eigentlich würde es mir reichen, die Zungenpuls zu sehen, und die zwei Muster kann man sofort erkennen. Aber der Puls, muss man sagen, ist dann noch aussagekräftiger, die Pulsdiagnostik. Sie können sich vorstellen, der Puls repräsentiert sozusagen die Energie, die in unserem Körper zirkuliert. Je mehr sie im Flow sind, je geschmeidiger ihr Puls fließt, umso besser geht es ihnen auch. Ne? Und wenn sie jetzt zum Beispiel einen Energiemangel haben, dann werden sie nicht einen dicken, festen, ruhigen Puls haben, sondern ganz einen dünnen Puls. Ja?
Gibt es denn auch noch andere Dinge, die eine Frau machen kann, wenn sie Beschwerden hat, also Menstruationsbeschwerden oder Wechseljahrsbeschwerden? Wie ist es mit Sport, wie ist es mit Ernährung? Worauf kann ich achten, was kann ich tun bei den jeweiligen Beschwerden?
Da gibt es so einen schönen Spruch, in der Schulmedizin zählt Ernährung gar nichts, in der östlichen Medizin ist Ernährung alles. Ja, das ist auch eigentlich, das sieht man wieder, wie unterschiedlich die Ernährung gehandhabt hat. Die Ernährung ist natürlich die Grundlage für den Menschen, dass er zur Energie kommt. Ja, jetzt ist es aber so, die Ernährungsmedizin aus westlicher und östlicher Sicht sind sehr unterschiedlich. Ja. Die westliche Medizin fokussiert sich eher auf die Inhaltsstoffe und auf die Vitamine, die man durch die Ernährung zu sich nimmt. Und die chinesische Medizin schaut eher, wie energiehältig sozusagen ein Nahrungsmittel ist. Die TCM empfiehlt natürlich auch eine individuelle Ernährung. Wenn Sie jetzt eine recht erfrorene eine Frau sind, die immer friert, ja, dann wäre es für sie ganz kontraproduktiv, wenn sie ständig Salat essen und Rohkost essen, weil diese Ernährung sie extrem noch mehr, diese innere Kälte, die sie schon eh haben, durch die Ernährung unterstützen würden oder verstärken würden. Wenn Sie jetzt hernehmen, eine Gurke, ja, die, wenn man Gurke isst, da wird dann wahrscheinlich nicht warm werden. Also Gurke ist zum Beispiel sehr stark kühlend, ja. Umgekehrt, Zimt und diese ganzen Weihnachtsgewürze, die gerade in der kalten Jahreszeit dann zu sich genommen werden, die sind wieder wärmend. Und alles, was gekocht und gebraten ist, das wärmt. Und Rohkost ist eher kühl. Und wenn man sich da einmal in die Literatur einliest, ist es eigentlich selbsterklärend und das ist gar kein großes Geheimnis. Aber man muss einmal die Blickweise erkennen, dass jedes Nahrungsmittel eine unterschiedliche Wärme- oder thermische Wirkung hat und entsprechend seines eigenen Konstitutionstypes dann schauen muss, was soll ich nehmen. Es gibt da sehr viele neutrale Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln, also alles, was aus der Erde kommt, die dann weder kalt noch warm sind. Man sagt immer, die neutralen Nahrungsmittel sind an und für sich ideal. So, da kann man nichts falsch machen. Umgekehrt, wenn jetzt jemand innerlich eine sehr große Hitze hat, gerade bei so Wechselbeschwerden, das sagen ja die Patientinnen von alleine, wenn sie Hitzewallungen haben und sie trinken dann ein Glas Rotwein, dann geht es erst richtig los, geschweige denn, wenn man Chili oder Pfeffer sozusagen zu sich nimmt. Und jedes Nahrungsmittel hat eine thermische Wirkung, also eine Wärmewirkung. Und da muss man ein bisschen auf den Körper hören, aber das ist dann auch natürlich die Kunst, dem Patienten zu sagen, welche Nahrungsmittel für sie dann halt passend sind, weil die Nahrung ist genauso unser Heilmittel in Wirklichkeit, ja. Sport ist immer gut, weil Sport bewirkt sozusagen, dass unser Qi, also das Qi, das in den Meridianen bewegt, gut sozusagen in Fluss kommt, dass zu keinen Stagnationen kommt, zu keinem Stillstand kommt. Und durch den Sport kann der Körper über die Lungen Sauerstoff aufnehmen und aus dem Sauerstoff kann der Körper wieder Energie, sozusagen Alltagsenergie produzieren.
Das war der heutige Fokus mit Informationen über den weiblichen Körper, über Hormone und die traditionelle chinesische Medizin. Referentinnen waren die Allgemeinmedizinerin Heike Flatz und die Gynäkologin Karin Frischeis-Bischofberger. Bleiben Sie gesund, genießen Sie eine Tasse Tee oder essen Sie eine wärmende Suppe, die insbesondere unserer Lunge gut tun wird.
Im Herbst, das ist eigentlich immer die Zeit der Lunge, des Metalls. Die Lunge hat es gern feucht. Ja. Das heißt, es ist sehr gut, wenn man prophylaktisch so Inhalationen macht, die Lunge befeuchtet. Für die Lunge ist es auch sehr wichtig, an die frische Luft zu gehen, also viel Bewegung in der Natur. Und es gibt da sehr viele Nahrungsmittel, die speziell die Lungenenergie stärken. Da gibt es ein ganz tolles Suppenrezept. Soll ich Ihnen das erklären? Bitte. Das ist wirklich, wenn da jetzt der erste Anflug von Erkältungssymptomen kommt, man nimmt Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebel, sie ist ein Gemüse, das die Lunge stärkt, tut ihr ein bisschen anrösten. Dann gibt man Reis dazu. Reis ist auch als Nahrungsmittel ein Nahrungsmittel, das die Lunge stärkt, macht dann so eine Reissuppe, gibt dann noch ein paar frische Ingwerscheiben dazu. Ingwer bewirkt, dass die Poren geöffnet werden an der Haut und die Kälte, die sie vielleicht durch eine Verkühlung im Körper eingenistet hat, nochmal rauskommen kann. Das Ziel ist, dass die Kälte aus dem Körper verschwindet und dann kann man das noch mit Kokosmilch aufgießen, weil Kokosmilch sozusagen befeuchtet die Lungenschleimhaut. Und das ist eine der besten Sachen, wenn man das Gefühl hat, es bahnt sich was an und schmeckt auch gut. Man kann es natürlich auch würzen, wie man möchte dann. Ja. Das sind so Sachen, wie man mit Nahrungsmitteln dann eigentlich auch schon ein bisschen vorbeugend oder prophylaktisch die Lunge stärken kann.
Und noch ein Tipp, lassen Sie sich doch von Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin die Zunge zeigen. Das war der heutige Fokus. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Nachmittag noch. Auf Wiederhören.